In dieser Folge erfährst du, warum es mit wachsender Berühmtheit nicht automatisch leichter wird, etwas Gutes für unsere Welt zu tun. Ganz, ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und ich hoffe, dass ich dich auch mit dieser Podcast-Folge wieder dazu inspirieren kann, ja, einfach unsere wundervolle Erde als dieses Wundervolle zu sehen, was sie ist, und deinen Beitrag zu leisten, wie auch immer der aussieht, und ganz nach deiner Art und Weise und deiner Begeisterung und nach deinem Herzensweg. Heute habe ich wieder den lieben Kai Lüftner zu Gast, der ja schon mehrmals hier im Podcast war. Und ja, auch dieses Gespräch ist wieder sehr umfassend und tiefgründig geworden. Die anderen Folgen mit Kai kannst du übrigens in der Podcast-Beschreibung finden, wenn du da auch nochmal reinhören willst. Bevor ich reinstarte ins Gespräch, noch der kurze Hinweis zu seinem großen Projekt Baumholm auf Bornholm. Kannst du noch viel, viel mehr erfahren und auch mit Kai selber persönlich ins Gespräch kommen bei einem kostenfreien Workshop, der genau heute zum Erscheinungstag des Podcasts in genau einer Woche stattfindet, also am Freitag, den 7.6. um 16 Uhr. Und da kannst du dich ganz einfach anmelden, indem du auf den Link in der Podcast-Beschreibung klickst und da deinen Namen und deine E-Mail-Adresse angibst. Und dann kannst du live, via Zoom natürlich, dabei sein. Ich würde mich total freuen, dich dort zu sehen. Ich bin auf jeden Fall dabei, wenn nicht irgendwas Komisches dazwischen kommt. So, und jetzt lass uns starten in das Gespräch. Ganz viel Freude beim Lauschen. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Kai. Wie schön, dass du mal wieder hier bist. Es ist ziemlich lange her.
Hey Silvia, ja, das ist wohl wahr. Das stimmt, ja.
Ja, und deswegen will ich auch wenn ich heute tatsächlich, ich habe es dir noch gar nicht verraten in unserem kurzen Vorgespräch, ich habe heute tatsächlich mal ein Thema mitgebracht, anders als sonst. Und dennoch will ich natürlich mit der Frage starten, was gibt es so Neues auf Baumholm?
Es ist Mai, Silvia. Es blüht und es ist fantastisch zu sehen, dass entgegen meiner negativen Gedanken, die ich so teilweise in den tristen Monaten und in den grauen Monaten hatte, nämlich die Angst, dass das Dammwild und das Rotwild alles da zerstört hat, dass doch echt ganz schön viel steht und sich seinen Weg bahnt. Und natürlich sehen junge Bäumchen mit Blüten und mit Blättern dran noch nicht total imposant aus, aber doch beeindruckender, als wenn sie einfach so kleine, halb abgefressene, kahle Stämmchen sind. Und das ist gerade, ehrlich gesagt, sowieso, glaube ich, kategorisch für mich ist Mai so einer der schönsten Monate. Aber Mai auf Baumholm ist für mich nochmal so ein bisschen, es erwacht wieder. Ich sehe, was ist wirklich übrig geblieben. Und ja, viel von dem, was man oft im Halbdunkeln nicht sehen kann, ist jetzt sichtbar geworden. Und das macht mich, ehrlich gesagt, echt glücklich.
Also es ist doch viel stehen geblieben.
Ja. Auf jeden Fall. Also das ist so, dass ich die Dinge, die viel von dem, was eben zum Beispiel abgefressen war oder wurde, sich dann doch berappelt, vielleicht so ja stärker aus diesen Bruchstellen, aus der abgenagten Rinde und den weggeknabberten Blütenansätzen gestärkt hervorgeht. Vielleicht ist es so ein bisschen diese Metapher, dass man nicht immer sieht, dieser legendäre, die Spitze des Eisberges, die guckt raus, aber darunter ist wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Bäumchen, der nach oben so dezent aussieht, hoffentlich ein üppiges, gekräftigtes Wurzelwerk.
Ja, ich bin in diesem Jahr auch total erstaunt, weil wir hatten ziemlich spät nochmal 2 Nächte Frost. Und dadurch, dass es vorher so arg warm war, hat schon vieles ausgetrieben gehabt, was einfach keinen Frost verträgt und ist komplett abgestorben. Also es war dann alles braun, zum Beispiel meine geliebten Esskastanienbäume und die Mini-Kiwi. Das war wirklich alles komplett richtig braun-schwarz und nach kürzester Zeit ist es jetzt alles wieder ausgetrieben. Ich echt gedacht habe, oh Gott, jetzt ist es vorbei mit den Pflanzen, aber da ist einfach ganz viel Kraft innen drin.
Ja, und dann hat wahrscheinlich auch, das stimmt, das hatte ich auch. Ich habe auch so ein paar Walnüsse, wo ich dachte, die haben es hinter sich. Auch die haben sich berappelt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass insgesamt die sehr niederschlagsreiche Zeit doch ein bisschen aufholen könnte von dem. Das war ja bei uns so eins wie mein Thema, dass wir ja gesagt haben, dass schon deutlich spürbar ist, wie trocken 2021 war. Und da ist jetzt meiner Meinung nach sind so ein paar der Speicher in den vielleicht in diesem Schichtenwasser bei mir auf meiner Granitinsel da doch schon wieder einigermaßen gefüllt. Und davon können die Bäume jetzt so powern oder die
Ja.
Pflanzen.
Hast du Bäume verloren an die Trockenheit?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde so sagen, dass das auch nicht, jetzt nicht immer noch nicht final so für mich, aber ich würde sagen, ein Viertel bis ein Drittel meiner Anpflanzung haben es nicht geschafft. Das ist, glaube ich, nicht nur Trockenheit, sondern auch verschiedene andere Faktoren. Wie gesagt, wir haben ziemlich große Dammwildherden hier, die auch dann hier so, gerade weil ja die eine Seite von Bornholm sehr präsent in einer monokulturellen Fläche liegt, also so quasi umgeben von Feldern, wo dann eben die Herden, du siehst, ich sehe das an den Trampelpfaden, die die gehen, so einmal so dann so durchmarodieren und dort dann auch einfach sich die Bäuche vollschlagen. Ja, also ich würde sagen, Viertel bis ein Drittel habe ich verloren, aber der Rest gerade, da sieht einiges sehr, sehr stabil aus und imposant.
Ja, man sagt ja auch immer, dass die Pflanzen dann einfach ihre Wurzeln noch tiefer in die Erde bohren, wenn sie auf der Suche nach Wasser sind und dadurch dann vielleicht sogar stabiler werden als vorher.
Ganz genau, das meine ich damit, dass ich
Ja.
glaube, dass das wahrscheinlich passiert ist, dass sie nicht nach oben dann so expandieren. Ich habe ja zum Beispiel diese, ich startete ja, das war dann 20 mit so 7 Kirschbäumen, die jetzt also schon für fast 5 Jahre stehen. Und die sind auch, die habe, da habe ich noch jeden einzelnen sehr ordentlich eingezäunt und so. Und die sind nicht angeknabbert worden, weil ich die halt so gut geschützt habe. Und die stehen halt schon 5 Jahre. Du, das sind echte jugendliche, stramme Obstgehölze geworden. Und hingegen andere, die eben 1, 2 Jahre kürzer stehen, die, da siehst du, da ist wahrnehmbar nichts passiert. Aber ich bin der Meinung, dass die eben sozusagen den Wumms nach unten haben und vielleicht in den nächsten Jahren, wenn man die sukzessive schützt oder vielleicht auch nicht, dann da so nachsprießen können. Aber dieser Unterschied ist wirklich gigantisch. So wie krass die ersten 7 Kirschbäume da schon dastehen und teilweise beindicke Stämmchen haben. Das ist Wahnsinn.
Naja. Ja, das soll es heute auch schon dann gewesen sein zu Baumholm, weil das habe ich auch in der Anmoderation ja gesagt, du ja auch in 2 Wochen, glaube ich, weiß jetzt nicht, wann ich ausstrahle und wann es ist, also Anfang Juni bist du in einem Workshop bei Olaf, bei der Deutschen Gartenakademie und da erzählst du ja dann nochmal ganz, ganz viel über Baumholm.
Genau.
Und genau, also da ist auf jeden Fall der Link unter der Podcast-Folge. Deswegen wollen wir jetzt da gar nicht mehr so viel drüber reden. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe heute ein Thema mitgebracht, nämlich das Thema ja, Selbstwirksamkeit und wie viel können wir bewirken in der Welt. Ich muss ein bisschen ausholen, damit ich erklären kann, um was es mir da heute geht und was ich da sozusagen von dir dazu will. Ich habe dich ja kennengelernt in eben diesem Workshop, von dem ich auch gerade gesprochen habe. Da hat jemand über Gartenbewässerung und Wasser im Garten gesprochen bei diesem Workshop. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, eine ganze Weile. Und da habe ich dich einfach als coolen, witzigen Typen kennengelernt, der ein ja wahnsinniges Garten- beziehungsweise Grundstücksprojekt gemacht hat mit Baumholm, eben mit deinen ganzen Bäumen. Und dachte mir, du bist total spannend für den Podcast, habe dann auch mal kurz geguckt, weil ich gesehen habe, dass du eine E-Mail-Adresse hast, wo hinten eben Kai-Lüftner steht. Dann habe ich da mal kurz auf die Webseite geguckt, habe dann schon mitbekommen, dass du Kinderbuchautor bist und auch Musik machst und was weiß ich. Habe aber ehrlich gesagt nicht weiter recherchiert. Ich bin nicht so die große Recherchetante vor meinen Podcast-Folgen, sondern mag immer einfach mit den Menschen sprechen. Und kürzlich habe ich, aus welchem Grund auch immer, habe ich dich mal gegoogelt und habe dann erst bemerkt, dass du ja tatsächlich ziemlich bekannt bist. Also, dass du so richtig viel gemacht hast und auch viel in der Presse bist und ja, einfach eine wirkliche Person des öffentlichen Lebens bist, richtig bekannt bist. Und daraufhin habe ich erstens mal meine eigene Reaktion so ein bisschen beobachtet und habe mir gedacht, zum Glück habe ich das nicht vorher gewusst, so ungefähr. Sonst hätte ich dich wahrscheinlich nicht einfach so total unbefangen angequatscht. Wobei ich mich dann da selber ziemlich drüber gewundert habe, über meine eigene innere Reaktion, weil du bist ja deswegen kein anderer Mensch. Und also das hat mich schon mal sehr erstaunt, meine eigene Reaktion darauf, auf diesen Grad an Berühmtheit sozusagen. Und dann habe ich mir überlegt oder habe bei mir selber bemerkt, dass ich irgendwie so diesen Glaubenssatz habe, dass umso berühmter man ist, also umso mehr man in der Öffentlichkeit ist, dann ist es ja viel, viel leichter, was Gutes zu tun, weil einem ja viele Menschen zuhören und dann kann man ja so richtig was bewirken. Und manchmal habe ich tatsächlich den Gedanken, wenn ich so ja, Menschen, also auch zum Beispiel spirituelle Lehrer sehe, die sehr, sehr bekannt sind, wo ich mir dann denke, warum bewirken die denn nicht mehr? Wie kann das denn sein, dass unsere Welt immer noch so ist, wie sie ist, obwohl es so viele berühmte Menschen gibt, die so viel Reichweite haben und die so viel, ja, so gut innerlich sind und so viel Tolles in die Welt bringen und auch in die Welt bringen wollen, warum erreichen die denn nicht mehr? Genau, also ich habe dann irgendwie diesen Glaubenssatz bei mir entdeckt. Wenn man berühmt ist, dann kann man ganz schnell ganz viel bewirken. Und da habe ich mir gedacht, da will ich einfach mal mit dir darüber sprechen. Also ohne jetzt irgendwie eine konkrete Frage zu haben, sondern ich will einfach dieses Thema mal in den Raum stellen und hören, was du dazu denkst und wie es dir damit geht und ob das vielleicht eben ein total doofer Glaubenssatz von mir ist.
Na, lustig ist ja, dass, also erstmal danke, ich empfinde mich ehrlich gesagt selber immer noch nicht so, obwohl ich schon durch verschiedene Faktoren in den letzten Jahren kapiert habe, dass was passiert ist. Also eher sozusagen arbeitsintern, dass ich also mittlerweile quasi ja für jeden Verlag kontaktieren kann und die antworten zumindest erstmal. Und wären auf jeden Fall auch bereit, mit mir zu arbeiten. Aber letztlich ist es ja total spannend, dass das, was du erzählst, nämlich dass dieses Unwissen über mich, so bin ich an die Permakultur rangegangen. Ich habe ja auch nicht erst über alle die googelt, sondern ich bin, das ist ja schon eine Form von quasi so, alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der hat es nicht gewusst und hat es einfach getan.
Ja, das stimmt.
Und das ist so ein bisschen, ich finde, dass das eigentlich total korrespondiert, das, was du beschreibst. Ich bin sehr froh, dass du das nicht vorher gegoogelt hast und dass du dann eben auf mich zugekommen bist, weil so hätte ich mich da auch ja nicht gezeigt oder, wie gesagt, auch nicht wahrgenommen. Und um den Gedanken weiterzuspinnen, ich habe ja nicht, ich schreibe jetzt zwar schon seit 10, 12 Jahren Kinderbücher und mache also sozusagen mein Ding, aber ich habe ja die Jahre davor wirklich viel, viel, viel für andere gearbeitet, als Auftragstexter, als Comedy-Autor, als Radioredakteur, als Hörbuchbearbeiter und so weiter. Ich habe im Laufe dieser Tätigkeiten auch als Regisseur für Hörbücher zum Beispiel sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die wirklich berühmt waren oder sind. Und von dem man mit Draufblick irgendwie so ein gewisses Bild entwickelt. So, die müssten ja total glücklich. Die müssten ja total safe mit sich sein, eine gewisse Resilienz haben, total fröhlich immer, weil sie ja so dankbar eigentlich sein dürfen, was ihnen passiert. Aber ich habe eins kapiert, egal in welchem Bereich von Medien oder mit welchen Schauspielern oder Musikern ich auch zu tun hatte, irgendwie haben alle diesen kleinen Struggler, diesen kleinen Typen auf der Schulter, der ihnen irgendwie über kurz oder lang sagt, du kannst es ja nicht, was du machst. Und nicht, dass das der innere Boykotteur ist, den ich, weil ich glaube, die Kunst damit zu, die Kunst ist ein Stück weit damit zu leben, dass man den hat und dass man den eben manchmal ignoriert, ihn manchmal eben einbezieht oder wie auch immer. Aber ich sage dir, Silvia, das haben alle. Alle haben diese sozusagen vielleicht die Fußfessel von Selbstwirksamkeit und auch von nach außen gehen, weil doch immer ein Stück weit eine Blockade da ist und man immer das auch, man sich selbst immer nicht so wahrnimmt wie ein anderer. Und ich fand das total hilfreich für mich jetzt. Also ich will damit sagen, 20 Jahre für Leute zu arbeiten, die in der Öffentlichkeit standen, hilft mir selbst, mich hier selbst jetzt, wenn, als seit ich jetzt selber selbst die Person so ein bisschen in der Öffentlichkeit bin, obwohl man das als Autor ja nie so richtig ist, aber da so einen gewissen Abstand zu mir zu kriegen, das so zu sagen, Alter, ich operiere hier nicht am offenen Herzen. Das hier ist, ich bin sehr dankbar, dass ich das machen kann, aber ich habe auch immer wieder diesen kleinen Typen da, der eben mich so ein Stück weit in positiv formuliert auch erdet und zurückholt und mich nochmal Sachen überdenken lässt. Und sobald ich meine Komfortzone verlasse oder Bereiche betrete, wie zum Beispiel die Permakultur, hab ich wieder sozusagen den nicht. Obwohl ich da viel unsicherer bin, viel weniger Wissen, viel weniger Handwerk habe, merke ich, dass ich da sozusagen mit so einer kindlichen Unbedarftheit rangehe. Und das, ich mag das. Ich mag das doch dann immer wieder, diese Neugier zu bewahren. Und ja, aber geht zu Glück, habe ich irgendwie tausend Sachen versucht, mit einer Rutsche irgendwie zu erzählen. Aber wenn du mich danach fragst, warum es so viele Leute gibt, die vielleicht von außen betrachtet eine Reichweite haben oder vielleicht eben viel mehr bewirken könnten als man selber, dann ist das meiner Meinung nach nur der Blick von außen und nicht das, was eben von innen wirklich ist. Und ich finde das gut, dass es so ist. Ich finde es gut, dass es da diese Regularien und diese Instanzen auch gibt. Nicht die einen bremsen, die einen aber hinterfragen lassen. So.
Also es geht, wenn ich dich richtig verstehe, ein Stück weit darum, an sich selber und die eigene Wirksamkeit zu glauben. Aber ist es dann nicht doch irgendwo, also wenn wir alle an uns glauben würden und alle dran glauben würden, dass wir die Be Welt besser machen können, dann wäre doch die Welt besser. Also ist es doch nichts Positives, dass uns da irgendwie ständig was zurückhält.
Naja, ich glaube, dass es darum geht, nicht, also wenn du davon redest, dass du sagst, warum machen das andere nicht für die Welt, glaube ich, dass das der falsche Ansatz ist. Das ist, was ich vielleicht so ein bisschen meine. Ich meine, ich kann das für mich selber machen. Aber ich kann das nicht für die Welt machen. Das ist so ein bisschen dieses nicht vor der eigenen Haustür kehren, Verzeihung, sondern so ein bisschen dieses, welche Streuweite hat, was ich tue. Das kann man schlecht bemessen. Ich kann das nur für mich selber betonen. Also dieser legendäre Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Ich glaube, damit könnte man, wenn das das Credo wäre, damit könnte Bewegung reingebracht werden. Aber so dieses, wieso bin ich nicht automatisch mit 500.000 Followern bei YouTube jemand, der das nutzt, um jetzt davon 100.000 auf die Straße zu bringen, um für Artenvielfalt zu demonstrieren? Ich glaube, dass derjenige mit den 500.000 Followern vielleicht einfach nicht der Richtige ist, um das zu machen. Wenn der aber vielleicht mit der Kohle, die er verdient, eben zum Beispiel in, keine Ahnung, ein Tierheim unterstützt, dann hat er ja eine Selbstwirksamkeit und einen Mehrwert, den wir vielleicht von außen nicht sehen.
Also es heißt, es, ja, ich verstehe, glaube ich, was du meinst, dass es einfach darum geht, dass wir können einfach nicht alles tun und wir tun, das ist ja im Prinzip ja auch genau das Motto von diesem Podcast, dass jeder seinen eigenen Weg finden sollte, was Gutes in die Welt zu bringen und
Ja.
dass wir es einfach nicht bewerten sollten. Mir ist vorhin was aufgefallen, als du gesprochen hast, du hast so einen Satz gesagt. So nebenbei eigentlich, ich operiere ja nicht auf dem offenen Herzen. Damit hast du ja im Prinzip auch das, was du tust, nämlich Kinder glücklich machen mit deinen Kinderbüchern und mit deiner Musik und sowas, verglichen mit einem Arzt, der jemanden das Leben retten kann, indem er das Herz repariert. Und ja, das ist, wir bewerten automatisch. Vergleichen wir irgendwie das, was wir tun, mit dem, was andere tun, und das eine ist besser oder schlechter dabei. Ja, wer will schon bewerten, ob es wichtiger ist, Tausende von Kindern glücklich zu machen oder 10 Menschen das Leben zu retten?
Und das meine ich wieder eigentlich nicht
Ja.
nach außen, diesen Satz, sondern den meine ich eigentlich nach innen. Den meine ich zum Beispiel damit, dass mir dazu klar wurde, ich hatte Jens am Anfang meiner doch ja immer noch relativ frischen Karriere immer so sehr viel Druck. und hat immer gesagt, ja, ich muss das jetzt abgeben und ich muss das fertig machen und bis dann und so. Und ich habe sozusagen jetzt erst kapiert, dass ich damit meine, ich, da ich operiere ja nicht am offenen Herzen, diese Selbstliebe und diese Achtsamkeit, also nach, was Judith nach außen zu senden, ist ja das eine, aber das mit mir zu haben, während ich zum Beispiel das vielleicht Jute für andere produziere und damit mit mir nicht so hart zu sein oder darauf zu achten, wie sich das anfühlt, das halte ich für viel wichtiger. Und das ist ja auch eine Arbeit, die man eben nicht in einem YouTube-Video oder in einem Buch sieht, sondern das ist ja das, was eben jeder mit sich selber macht. Und das ist zum Beispiel so, dass ich dir sagen kann, als ich vor 12 Jahren die ersten so anfing, als ich mich das plötzlich getraut habe, für mich hatte das sehr viel mit Mut zu tun, diese Kinderbücher zu schreiben, habe ich das gemacht für meinen großen Sohn, der ist jetzt 15, da war der also so 2, 3, als es bei mir so losging. Da habe ich irgendwie kapiert, was ich kann. Und habe dann jahrelang da wirklich auch hart gearbeitet. Und ich habe jetzt irgendwie fast 50 Produkte draußen, Bücher, CDs, Hörspiele. Ich habe unfassbar viel gemacht in den letzten Jahren. Und mein Kleiner, der ist jetzt 6. Und seit, wie gesagt, der ist seit so ungefähr 3, 4 Jahren, würde ich sagen, also als der so alt war wie mein Großer, habe ich irgendwie kapiert, dass ich darauf achten muss, nicht, was ich kann, sondern wie will ich das, was ich kann, machen? Wie geht es mir dabei? Unter anderem, also das, wir sind vorher ausgewandert, aber unter anderem deswegen war eben klar, Alter, ich muss aus Berlin raus. Ich will irgendwie in die, will naturverbundener leben. Ich will noch Sachen, die weit über mein Primärhandwerk hinausgehen, machen. Ich habe eine totale Connecte zum Meer. Ich möchte da gerne sein. Und das sind ja auch so Sachen, daraus resultierte für mich der Satz, wir operier, ich operiere hier nicht am offenen Herzen. Ich kann, wenn ich eine Deadline verpasse, ja, dann wird sich vielleicht der Verlag ärgern, aber wenn ich das einfach nicht konnte, weil es mir nicht gut geht oder weil ich dann doch nicht so schnell war, wie ich gehofft oder geglaubt habe, dann ist das eben so. Da mache ich mich jetzt mittlerweile viel, viel, viel lockerer. Und ich sage dir, weil dadurch entsteht eine Qualität, die ich vielleicht auch nicht in sozusagen in Klickzahlen oder in Verkaufszahlen wiedergeben kann, die aber für mich total gut ist. Nämlich nur, wenn ich auf mich selber achte, kann ich das, was ich eventuell teilen oder mitteilen oder rausgeben oder verbreiten möchte, gut machen. Das ist, was ich vielleicht so ein bisschen meine, was ich. Ihr führt diese Herausforderung haben auch Leute mit 5 Millionen Followern auf YouTube. Vielleicht sieht man denen das nicht an, vielleicht, und da ist ja auch nicht jeder gleich, aber diese Challenge eben das Bestmögliche aus dem zu machen, was man hat und darauf zu achten, wie sich das anfühlt, während man es tut. Oh Mann, das ist, glaube ich, also das fühlt sich für mich viel wegweisender an, als vor ein paar Jahren, als mein großer Klein war, zu kapieren, oh, das kann ich ja. Ist ja verrückt, die kann ja Bücher
Okay.
schreiben.
Also das heißt, du hast, wenn du ein Buch schreibst, wo du dich während des Prozesses richtig mit dir selber verbunden und in deiner Kraft fühlst, dann hast du eher das Gefühl, damit was Gutes, ich sage jetzt mal einfach so platt, was Gutes zu bewirken, wenn du das dann veröffentlichst, als wenn du das aus deinem Arbeiten können heraus einfach halt dir abgezwungen hast. Und ja, das dann trotzdem vielleicht ein Erfolg wird, vielleicht von den Zahlen her sogar besser ist als ein Buch, das so richtig aus deinem Herzen kommt, hast du trotzdem das Gefühl, mit dem Buch mehr gegeben zu haben für die Welt, das so richtig von dir innen herauskommt.
Ja, und we viel
Spannend.
weniger da so ein Druck und so ein Zwang und so ein Ich muss jetzt dabei zu haben, aus einem Sendebedürfnis heraus, einem Geltungsdrang oder einem, keine Ahnung, weil man jetzt eben da in gewisser Hinsicht eben in der Öffentlichkeit steht. Ich musste das lernen. Und für mich fühlt sich, wie soll ich sagen, so ein, ich habe mal gehört, dass Yellow Submarine von den Beatles quasi auf so einem Bierdeckel geschrieben wurde. Also nach dem Motto, der hat sich ja nicht hingesetzt und sich da jetzt eben so, wie, was, worüber schreibe ich denn jetzt? Sondern wahrscheinlich war so eine ein Konglomerat aus Melodie und 3, 5, 7 Wörtern oder einer Hook da. Und dann, ich habe das Gefühl, das ist tausendmal toller, als sich darüber zu definieren, wie unter was für unglaublich krassen Bedingungen man in der Lage ist, keine Ahnung, total effektiv oder handwerklich versiert, aber um den Preis eines halben Herzinfarkts da was in die Welt zu pusten. Ich
Okay.
glaube, das war ja auch so ein bisschen, hatten wir ja auch ganz kurz in unserem Vorgespräch so dieses, dass ich das Gefühl habe, weniger würde da mehr Menschen gut tun. Weniger von diesem, ich muss das jetzt oder ich habe das, es wurde halt schon immer so gemacht oder ich will das eigentlich nicht, aber die Verpflichtung oder die Eckdaten oder diese Menschen, monetärer Druck zwingt mich dazu. Ehrlich gesagt, war das, was ich schon vor, ich bin ja jetzt schon lange, lange nicht mehr auf Lesereisen unterwegs gewesen, aber ja, eine Zeit 2015, 16, 17, da war ich ultra viel unterwegs im ganzen deutschsprachigen Raum, teilweise 3 Lesungen pro Tag. Ich war monatelang unterwegs, wirklich. Und das hat mich ultra krass angestrengt. Ich habe das geliebt. Das war ganz, ganz toll. Also ich komme, eigentlich bin ich ein Vorleser immer gewesen. Ich habe nur irgendwann angefangen, meinen eigenen Content zu produzieren, den ich dann eben vorlesen konnte. Und dann habe ich da wirklich aufgeraucht. Und ich habe am Ende den Kindern immer gesagt, wenn ich irgendwas mitgeben darf, neben dem, dass ich euch hier hoffentlich jetzt eine gute 1,5 Stunden bereitet habe mit dem Vorlesen meines Buches, meiner Musik, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass ihr Erwachsene werdet, die morgens aufstehen und Bock haben auf das, was sie tun. Dann wäre schon richtig viel gut.
Das glaube ich auch.
Dann wäre wirklich, wirklich total viel gut. Aber weißt du, was das Absurde ist? Ich habe eigentlich gesagt, habt euch lieb. Und ich habe selber ja nicht gemacht. Ich habe mich selber nicht lieb gehabt in der Zeit, weil ich habe mich schlecht ernährt. Ich habe keine Ahnung, ich war weg. Ich habe tausende Kinder entertaint und habe mein eigenes nicht gesehen, mein damals noch einziges. Das war nicht cool. Das war nicht. Das war so meine. Das war gut, was ich, glaube ich, getan habe, durchaus, denn ich war ja nicht ohne Grund so gebucht und so gefragt und so viel unterwegs. Aber für mich selber war das nicht gut. Also das war, ich möchte das nicht missen, weil ich die Erfahrung gebraucht habe. Aber ich würde so weiterzumachen, würde für mich bedeuten, über kurz oder lang gehe ich dabei über den Jordan. Also ganz ehrlich, und auch so wirklich in der Dramatik, weil es war sehr, sehr autoaggressiv punktuell. Es war sehr selbstzerstörerisch. Also stundenlange Autobahnfahrten, jeden Tag in einem anderen Hotel, wie gesagt, teilweise 3 Veranstaltungen pro Tag. Du saßt da früh in irgendwelchen schäbigen Hotels mit irgendwelchen Handelsvertretern, hattest um 7:30 Uhr, 8 Uhr deinen ersten Gig, um 11 Uhr den nächsten und um 13 Uhr dann nochmal und bist dann irgendwie total durchgerockt, in die nächste Stadt gefahren. Nee, das ist es nicht. Also, das war für mich zumindest nicht. Aber ich musste das eben checken, dass dieses, wie mache ich das, was ich gerne mache, wichtiger ist als das, was ich gerne mache. So. Und das hat auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun, mit der Erkenntnis, hab dich lieb, ich tu's, mach ich selber. Das hat auf jeden Fall eine andere Strahlkraft, auch wenn das bedeutet, man sendet vielleicht nicht mehr so viel oder nicht mehr so bedingungslos, weil man vorher erstmal auf sich selber kickt.
Würdest du sagen, du hast den äußeren Erfolg gebraucht, damit du dir jetzt erlauben kannst, drauf zu schauen, wie es dir damit geht?
Die Antwort auf diese Frage und noch viele weitere, die tiefgehende, interessante und auch nachdenklich machende Einblicke bekommst du im zweiten Teil dieses Gesprächs, der am kommenden Freitag, also in genau einer Woche, erscheinen wird. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du da wieder reinhörst. Und natürlich noch mehr, wenn ich dich vielleicht live sehe bei dem Workshop mit Kai, auch am nächsten Freitag. Wie gesagt, der Link in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf dich.